Ich bin Evelyn Clement und meine Gesprächspartnerin ist bereits seit fast 20 Jahren in Tansania. Ute Trautwein, was genau machst du denn da?
Ja, ich bin seit 18 Jahren jetzt in Matyazo tätig im Westen Tansanias, einer Missionsstation der anglikanischen Kirche dort und arbeite mit der Allianzmission dort als Ärztin. Bin von Beruf aus Frauenärztin, also Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Und mache dort aber auch Verwaltungsarbeiten. Also wir sind jetzt halt dabei, mit unseren tansanischen Kollegen, Kolleginnen, die arbeiten halt auf breite Schultern zu verteilen oder weitere breite Schultern zu verteilen, ja.
Wie kommt es, dass du nach Tansania gegangen bist?
Ja, also das ist wirklich in der Tat ein langer Weg, Evelyn. Das sind mehrere Jahre gefühlt, waren es 1000 Jahre, aber wahrscheinlich nicht so richtig wirklich. Also, angefangen hat es bei mir, ich bin halt in einer Familie groß geworden, wir hatten eine Landwirtschaft, unsere Mutter hatte ein sehr großes Herz für die Mission und war schon aktiv im wie heißt das, in der Frauengebetsbewegung heißt es jetzt. Genau, und unser Hof bezeichnenderweise, der hieß Hof Zuversicht. Das heißt, das war schon sozusagen ein offenes Haus für Menschen, die Hilfe brauchten, aber eben auch für Mission. Also unsere Mutter hat nie die Möglichkeit gehabt, in die Mission zu gehen, aber sie hat Missionsarbeit gemacht. Und das war dann so bei mir, dass ich halt als Kind gerne den Hof übernommen hätte, aber ich habe zwei Brüder und in der Landwirtschaft gibt es eine strenge Erbfolge. Also war für mich nicht möglich, die Karriere als Landwirtin zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich den anderen, die Alternative für mich. Das war dann Mission. Und weil ich mich schon so früh entschieden habe, hat das halt sehr lange gedauert. Ich habe dann mit 10 Jahren habe ich eine Brieffreundschaft mit einer Missionarin angefangen. Das ist auch, man fängt ja jetzt normalerweise Brieffreundschaft mit jemandem aus den USA oder so an, um Englisch zu lernen. Aber mir ging es halt darum, in der Brieffreundschaft ein bisschen Missionen auch kennenzulernen. So, und dann mit 16 war für mich eigentlich, ich hatte das dann auch alles so ein bisschen nochmal missionstheologisch hinterlegen können, warum ich dann auch in die Mission muss. Aber ich wusste immer nicht so genau, warum, was ich da machen soll. So, warum schon, aber es war nicht so ganz klar, mit welchem Beruf jetzt. Und dann war es bei mir auch so gewesen, ich habe mich eigentlich nie so richtig wirklich getraut zu sagen, ich will jetzt als Ärztin in die Mission, weil ich gedacht habe, das schaffst du sowieso nicht. Und dann hatte leichtsinnigerweise mein Vater mir empfohlen, du musst einfach auch Ziele im Leben haben, sonst man muss auch sich mal ein bisschen höhere Ziele stecken. Und dann habe ich mich halt dann auch noch mal, weil ja auch diese befreundete Missionarin, die hatte mir dann noch so ein AEM-Faltblatt in die Hand gedrückt und gesagt, hier, guck mal schon mal, mit welchem Beruf du denn da in der Mission arbeiten möchtest. Und dann habe ich dann für mich gesagt, okay, Missionsärztin, das ist es doch, dahin gehen, wo es kaum Ärzte gibt. Und gesagt, getan. Mein Vater hat sich dann wahrscheinlich gedacht, hätte ich das bloß nie gesagt, weil der wollte eigentlich nie, dass ich irgendwo anders hinfahre, also irgendwie ins Ausland oder so. Er meinte immer, in Deutschland wäre doch genug zu tun, auch missionarisch. Und dann weiß ich noch, ich bin am ersten Tag, erstes Semester, was habe ich gemacht? Ich habe die Studentenmission aufgesucht, bin dahin, habe geklopft und Tür ging auf und ich habe gesagt, Leute, ich will in die Mission, jetzt helft mir mal bitte dabei, was kann ich denn jetzt mal machen und wo kann ich denn jetzt jemand mithelfen auch, ne? Also anpacken selber auch. Und so zog sich das immer weiter, also auch durchs Studium. Und habe immer die Jahre gezählt und die Jahre gezählt und das wurde und wurde irgendwie nicht weniger. Und irgendwann hat Gott dann aber auch selber, wahrscheinlich ist ihm das auch zu viel geworden, hat er dann gesagt, Mach doch mal jetzt ein bisschen Pause und nicht immer nur an die Mission denken. Und zum Beispiel, ich weiß noch, ich wollte ein Bügeleisen. Ich brauchte ein neues Bügeleisen. Dann habe ich überlegt, ob ich das noch anschaffe oder lieber mit ungebügelter Wäsche rumlaufe, weil ich ja sowieso dann das Bügeleisen wahrscheinlich nicht ausnutzen werde. Naja, und solche Sachen, wo ich dann halt gemerkt habe, ich bin zu sehr fixiert auf diesen Gedanken, jetzt irgendwo ins Ausland zu gehen. Nee, Mission ist hier und jetzt, wo wir sind und auch in Deutschland wichtig, ja. Und selbst wenn ich jetzt halt nicht als Missionsärztin irgendwo ins Ausland hätte gehen können, dann wäre es halt auch gut gewesen. Und das erstmal zu checken, das war für mich wichtig. Und genau. Und du hast auch gefragt, glaube ich, Evelyn, wie ich nach Tansania dann letztlich
Ja,
gekommen bin.
genau.
Ja, auch noch so mal so eine Geschichte. Im Studium haben wir, meine befreundete Kommilitonin und ich, einen Kiswahili-Kurs gemacht. Ich war grottenschlecht, ich habe dann auch die Prüfung nicht gemacht. Ich weiß nur, wir haben die Entscheidung für diesen Kurs war, dass wirklich in etlichen Ländern Ostafrikas Kiswahili gesprochen wird. Und ich so gedacht habe, okay, jetzt die Chancen sind nicht schlecht, dass ich das vielleicht mal später brauche. In Tansania spricht mal was?
Kiswahili.
Kiswahili, ja. Genau.
Schön.
Und dann, als ich mit dem Studium fertig war, habe ich dann eine Missionarin von der Neukirchner Mission kennengelernt, die Barbara Rexhausen, die in Matiaso als Hebamme gearbeitet hat. Beziehungsweise als ich das letzte Studienjahr gemacht habe, waren wir zusammen in Rostock und sie hatte dort ihre Hebammenausbildung gemacht. Und hat dann zu mir gesagt, Ute, du musst was Chirurgisches machen, du musst was Operatives lernen. Du kannst nicht einfach so als Ärztin in die Mission gehen, du musst Fachärztin werden. Und ich dann so, ja, Chirurgie ist schwierig, als Frau muss man sich durchboxen können, ich kann mich nicht durchboxen. Ja, überleg mal, komm mal nach Matiaso. Dann bin ich halt nach Matiaso eines Tages für ein Vierteljahr nach Matiaso gegangen und habe dort die Arbeiten kennengelernt und habe dann mich entschieden, Frauenheilkunde zu machen. Ich hatte wunderbare Kollegen und Chefärzte und Chefärztinnen, die haben dann gesagt, Frau Trautwein, Sie wollen in die Mission, obwohl die überhaupt nichts mit Mission zu tun hatten. Und haben dann eben gesagt, sie müssen möglichst viel machen. Also nicht machen, aber möglichst viele Fächer gesehen haben, sozusagen. Sie müssen Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde ein bisschen, sie müssen Anästhesie ein bisschen, also Narkosemedizin, ein bisschen innere Chirurgie und so. Und Frauenheilkunde natürlich auch. Und dann, das war sozusagen für mich so ein guter Grundstein, der da gelegt worden ist in all den Jahren und hat sich im Nachhinein als gut erwiesen, dass ich so eine riesenlange, ja, wie gesagt, fast gefühlt tausendjährige Vorbereitung hatte auf diesen Einsatz. Genau.
Ja, schön, wie Gott das irgendwie so vorbereitet über so ein ganzes Leben.
Ja.
Genau, du hast gerade schon gesagt, du arbeitest als Ärztin. Magst du mal kurz erklären, was ist Matiaso oder was findet sich da?
Ja, in Matiaso haben wir eine Gesundheitseinrichtung, sage ich jetzt mal. In Tansania ist das noch nicht als Krankenhaus registriert, sondern als Health Center mit 52 Betten für stationäre Patienten, mit 44 Betten für Frauen, ja, schwangere Frauen. Dann haben wir noch ein, nebenan ist das Kinderheim mit zurzeit 28 Kindern, deren Mütter, das wird immer falsch verstanden, die denken dann immer alle, die Mütter sind bei uns im Krankenhaus verstorben. Deren Mütter in einem Umkreis von dem gesamten Bundesland Kigoma entweder unter der Geburt verstorben sind oder sie sind nicht in der Lage, ihre Kinder aufzuziehen. Wir haben auch Findelkinder, die ausgesetzt worden sind. Ja, und die betreuen wir teils im Kinderheim, teils werden die aber auch schon in ihren Familien betreut. Das ist so ungefähr 24 Kinder außerhalb und 28 Kinder im Kinderheim. Genau, und wenn du jetzt mitgekriegt hast, also so 44 Betten für Schwangere und 52 Betten für die normalen, in Anführungsstrichen, nicht schwangeren Patienten, das ist schon, da merkt man schon, dass unser Schwerpunkt einfach auch Geburtshilfe, Frauenheilkunde und Geburtshilfe ist, ja.
Magst du vielleicht mal kurz teilen, was ist das, was dich an Frauenheilkunde fasziniert, begeistert? Warum genau das?
Also es ist so, es war jetzt auch wieder so gewesen, dass ich in der Zeit, bevor ich nach Tansania zum ersten Mal gegangen bin, nach Matiaso, da war, habe ich ein halbes Jahr in der Frauenheilkunde gearbeitet. Und dann habe ich gemerkt, wie groß die Not ist in Tansania an Frauenärzten. Ich sag mal, Kigoma, unsere Region, ist so groß wie Niedersachsen ungefähr. Und in Niedersachsen haben wir rund ungefähr 3000 Frauenärzte, Ärztinnen, Ärzte. Und in der Region Kigoma bin ich jetzt so zusammen mit meinen Kollegen, kann man uns an einer Hand abzählen. Also sind schon, genau. Und die Frauen, was mich auch sehr beeindruckt hat, Schwangerschaft und Geburt in Tansania ist ein schwerwiegender Lebensabschnitt, in dem du nicht weißt, ob du da heil rauskommst. Ja, also Evelyn, das muss man sich mal vorstellen. In Deutschland, ich glaube, da um Schwangerschaft und Geburt wird ja auch ein Hype gemacht, was und wie schön das ist und wie toll und so. In Tansania gehen die Frauen, wenn sie ihre Kinder heil und gesund von ihren Kindern entbunden wurden, zur Kirche zum Beispiel und beten den 121. Psalm. Der 121. Psalm ist ja so ein Pilgerpsalm, so ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Und das war ja auch so in Gefahrensituationen, dass Gott sich dem Pilger jetzt halt besonders zugewandt hat. Und so ähnlich muss man auch in Tansania die Schwangerschaft verstehen. Das ist wie so eine Pilgerreise wie soll ich sagen, auch durch schwierige Zeiten und durch Krankheit und Gefahr und Not. Und man weiß als Frau nicht, oder die Frau weiß nicht, ob sie da am Ende heil rauskommt. Und wir hatten als ich angefangen habe, fast 500 Mütter, die gestorben sind auf 100.000 lebend Geburten. Das ist sehr viel. Inzwischen ist es auf rund die Hälfte reduziert, konnte es reduziert werden. Mit Hilfe von vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, die halt zum Beispiel auch gar nicht mal Frauenärzte sind, aber die halt in dem Bereich arbeiten, weil sie halt eben da wissen, dass es da ein Manko gibt. In Deutschland sterben ungefähr 4 Frauen auf 100.000 lebend geboren. Also es ist eine total großer Unterschied. Also vielleicht deswegen auch dass ich halt sage, okay, ich kann mit meinem Beruf genau in diese Nische hineingehen und kann da meinen Anteil dazu geben.
Genau, wir hatten das im Vorgespräch schon, dass es in Tansania da einfach einen krassen Fachkräftemangel gab oder gibt.
Ja.
Woran liegt das?
In Tansania gibt es jetzt inzwischen mehr und mehr Universitäten, wo auch Mediziner ausgebildet werden oder also ihr Studium machen. Aber in Tansania ist es auch noch ein bisschen anders. Du machst erstmal deinen Bachelor, den du dann nach 5 Jahren hast. Und dann musst du noch mal, nachdem du 3 Jahre beruflich tätig warst, machst du noch mal ein Studium für den Facharzt. Und das Studium ist sehr teuer. Das können sich die wenigsten leisten. Insofern gibt es halt weniger Fachärzte. Und dann natürlich, wenn die Fachärzte ihren Facharzt im Ausland gemacht haben, dann werden sie wahrscheinlich auch gucken, dass sie irgendwo sind, wo man viel verdienen kann. Oder auch in Tansania, die Fachärzte gehen eigentlich eher so in die Ballungszentren, wo sie halt viel auch attraktivere Arbeit machen können. Und im ländlichen Bereich haben wir dann vornehmlich Ja, die Mediziner, die gerade so nach dem Studium arbeiten und halt auch Kollegen, die eine dreijährige Ausbildung machen, also die gar nicht mal ein Medizinstudium machen, sondern eine dreijährige Ausbildung als, ja, man könnte es vergleichen mit einem Arzthelferin oder so,
Ja.
aber die machen schon auch noch mehr, die dürfen auch noch, also die machen auch so kleinere Wohnversorgung und halt dürfen Medikamente aufschreiben und sowas. Und dann haben wir noch die Hebammen, Krankenschwester. Und Hebamme ist eine Berufsbezeichnung in Tansania, die Registered Nurses. Und die sind sozusagen die Frontliner, die dann halt auch die Frauen als erstes betreuen und auch sehr viel mit ihnen machen, ne?
Das heißt, in Tansania ist es so, ich mache 5 Jahre einen Bachelor, dann bin ich 3 Jahre in Krankenhäusern, in einem Krankenhaus und dann kann ich mich eventuell noch mal weiterbilden, wenn ich das Geld dazu habe.
Ja,
Ist das so, das ist gerade so der aktuelle Stand? Du bist jetzt aber ja schon 20 Jahre in Tansania. Wie hat sich das entwickelt über die Zeit?
genau. Als ich angefangen habe, da war das noch in weiter Ferne, dass man mal einen Medical Doctor, also dem, der studiert hatte, zu Gesicht bekam, also ich jedenfalls. Es war dann so, dass es auch nur zwei oder drei Universitäten gab, wo man Medizin studieren konnte. Und es war sehr schwierig, da ranzukommen. Also es gab in unserer Region sehr wenig Medical Doctors. Und dann fing das aber an, dass halt mehr Universitäten, auch christliche Universitäten, aufgemacht haben und dass es Medizinstudiengänge gab und dass der Staat auch sehr viel investiert hat. Das Studium kostet immer noch sehr viel Geld, auch das Grundstudium, aber es gibt auch so eine Art BAföG in Tansania, womit dann die Studenten das Studium auch mitfinanzieren können, wenn sie Glück haben und dann halt auch nach dem Studium dann, wenn sie arbeiten, von ihrem Gehalt das wieder zurückzahlen. Also das hat sich geändert. Wir haben jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel aktuell vier Kollegen, die als Medical Doctor im Matyazo Health Center arbeiten.
Wir hatten noch so ein bisschen das Thema Generationen in dem Ganzen.
Ah, da war ja was.
Ja. Weil in Tansania hast du gesagt, ist die Bevölkerung eher sehr jung. Jetzt hast du schon 20 Jahre Erfahrung, bist im Krankenhaus voll gesettelt und arbeitest aber ganz viel auch mit Leuten zusammen, die mal für eine Weile vorbeikommen, um jetzt von dir zu lernen. Wie muss
Genau.
man sich das vorstellen? Wie geht's dir damit?
Ja, also die letzten Jahre war ich so ein bisschen pikiert. Das war für mich so ein bisschen so, naja, die kommen und ich bringe ihnen was bei und wenn sie das dann gelernt haben, dann gehen sie wieder weg, ne? Also ich habe dann auch noch im Ohr, dass der eine Kollege dann zu mir sagte, ich habe jetzt genug gelernt, ich gehe mal wieder so. Und da war ich natürlich auch ein bisschen beleidigt, weil ich habe mich natürlich auch nächtelang mit ihm hingestellt und habe mit ihm am OP-Tisch gestanden und habe ihm Sachen beigebracht, wo ich dann dachte, naja, der war gerade so in dem Zustand, dass er mir hätte was abnehmen können, so, ne? So dass ich dachte, ach Mensch, hier so eine Sisyphus-Arbeit, du gibst dich rein in die Leute, du investierst und dann gehen sie wieder weg. Und dann haben mir aber immer mehr so auch junge Leute geschrieben, ach, wir haben ge gehört bei euch in Matyazo, da kann man so gut nach dem Studium so die ersten Erfahrungen machen und ihr macht so viele Operationen und bei euch kann man so gut lernen. Und dann hat mich das so ein bisschen angesprochen, dass ich halt gesagt habe, okay, ich möchte die Begabung, die ich jetzt habe und das, was auch Kollegen in mich hinein investiert haben. Ich meine, wir haben ja in Deutschland eine Facharztausbildung, Gynäkologie, Geburtshilfe ist 5 Jahre. Ne? Ich habe ja noch mehr gemacht, weil ich ja noch in andere Fachbereiche geguckt habe. Und diese Investitionen, die jetzt halt Leute auch in mich reingegeben haben, da habe ich dann so gedacht, okay. In Deutschland darfst du ja gar nicht, wenn du nicht einen Facharzt hast, darfst du ja gar nicht alleine eigentlich operieren. Ne? Ich weiß ja gar nicht, Zustände im Moment kann ich nicht sagen, aber bei uns war das so. Darfst du nicht, muss immer ein Facharzt dabei sein. Ne? Und in Tansania ist das manchmal so, da kommt einer von der Uni, der hat gerade mal ein Jahr so ein bisschen so ein praktisches Jahr gemacht. Und der wird dann auf die Menschheit, auf gut Deutsch gesagt, losgelassen. Je nachdem, wie viel er machen konnte, kann er natürlich was oder er kann es halt nicht und er muss sich da durchfuchsen. Und es entstehen natürlich auch,
Komplikation.
Komplikationen, genau. Und um das zu verhindern, habe ich gedacht, Mensch, das ist jetzt so meine Aufgabe. Ich leite die an. Ich nehme mir das jetzt nicht zu Herzen, wenn die nur 3 Monate oder 5 Monate, 8 Monate oder ein Jahr bleiben, sondern ich sage, die Monate, die sie bei mir waren, möchte ich nutzen, dass sie wirklich etwas lernen, was sie auch mitnehmen können. Womit dann auch wieder den Frauen und den anderen Patienten geholfen wäre, dass sie eben nicht mit Komplikationen dann zu rechnen haben. Und wenn dann so Frauen kommen, die Komplikationen haben, nur weil der arme Kerl oder die arme Frau nach dem Studium gleich da irgendwie los musste und halt machen musste und nicht wusste, wo jetzt hier was ist vor lauter Schreck und vielleicht auch, weil in Tansania auch nicht einfach so, zum Beispiel ein Kaiserschnitt ist nicht einfach so ein Pille-Palle-Eingriff, sondern du hast oftmals Kaiserschnitte in Situationen, wo die Frauen kurz gesagt mit ihrem Leben ringen. Und dann muss diese junge Kollegin, der junge Kollege da machen. Und wenn er was verkehrt macht, wird er vielleicht noch von anderen angepfiffen. Und das hat mir erstmal sehr leid getan für alle Beteiligten und ich selber bin ja auch jetzt nicht so davor gefeit, jetzt in so eine Petrouille zu kommen. Und wenn ich dann weiß, ich kann das weitergeben, das ist halt einfach auch ein Segen, der da weitergegeben wird, ne? Ich bin gesegnet worden durch andere, diesen Segen möchte ich halt auch weitergeben. Das ist so ein bisschen das, was anders geworden ist, dass wir auch in einer Zeit leben, wo man nicht mehr erwarten kann, dass die Menschen sich an eine Stelle, an einen Ort binden, dass sie da bleiben für lange Zeit, sondern die jungen Leute wollen sich nicht binden. Die jungen Leute wollen flexibel bleiben. Natürlich zählt auch ein bisschen das Einkommen eine Rolle. Sie wollen näher an den Großstädten leben und sowas alles, ne?
Wie weit ist Machado von der Großstadt weg?
Großstadt, ich dachte immer Großstadt, so Mwanza ist so ungefähr 600 Kilometer, Dar es Salaam 1200 Kilometer entfernt. Und ich dachte so in meiner dörflichen Einfachheit, so, naja, 250.000 Einwohner ist die nächste Stadt, 45 Kilometer ist die Hauptstadt, die Bundeshauptstadt von unserem Bundesland. Das ist ja schon mal was. Und dann sage ich so zu unserem 26-jährigen Verwaltungsleiter, wir können das ja so machen, wir machen so einen Busservice, dass wir die Leute dann in der Stadt wohnen lassen, dass wir sie dann immer morgens zur Arbeit abholen und abends wieder zurückbringen, damit die lo jungen Leute auch Lust haben, bei uns zu arbeiten. Und dann hat er gesagt, wovon sprichst du denn jetzt überhaupt? Die wollen doch gar nicht da nach Kigoma, in diese 250.000 Einwohner. Stadt, sondern eben nach Mwanza, das ist halt eben diese 600 Kilometer entfernte Stadt oder Dar es Salaam. Also da musst du die dann schon zum Flughafen bringen. Und jeden Tag mit dem Flugzeug können die auch nicht kommen. Denn, also ich habe dann erstmal gemerkt, Generationen, ne, andere Zeit, ja, die sind anders drauf, ja, genau.
Ich muss ja sagen, ich finde es super spannend. Also wahrscheinlich kommen die ja jetzt auch nicht unbedingt alle aus der Großstadt, sondern eher vom Land.
Ja,
Dass da
ja.
irgendwie so eine Sehnsucht auch da ist, dann irgendwie so die große Stadt kennenzulernen und dann, keine Ahnung, hat man Pech und landet man ja so. Also muss man sich das so vorstellen oder weiß nicht, ist das
Ja,
übertrieben ausgedrückt.
zum einen natürlich hat man da so das Gefühl, dass sehr viele junge Menschen es in die Großstadt treibt, egal jetzt, ob sie jetzt von der Landwirtschaft kommen oder von einfachen Berufen herkommen oder sie sind Studierte, dass da so ein Drang ist, in die Großstadt zu gehen. Das ist auf der einen Seite, weil sie sich da mehr Perspektive erhoffen. Aber auf der anderen Seite auch gerade hierzu die Ärzte. Ich habe einen Kollegen gefragt, der ist in die Großstadt gezogen. Der hat das Glück gehabt, dass er vom Staat ausgewählt worden ist, in die Universitätsklinik da in Dar es Salaam zu gehen. Ich habe gesagt, wie arbeitest du da jetzt? Ja, er ist jetzt auf einer Kinderstation. Auf seiner Station sind fünf Fachärzte für Kinderheilkunde, also eine ganz andere Situation halt auch. Und er hat wahrscheinlich auch wesentlich geregeltere Arbeitszeiten da und kriegt wahrscheinlich auch mehr Geld natürlich. Und ja, was ich nicht so ganz verstehe, ist natürlich in der Großstadt hat man dann noch so diese Arbeitswege, die dazu kommen. Die sind natürlich dann auch noch mal viel anstrengender und auch länger. Also manche fahren 4 Stunden zur Arbeit oder so, um von einem Ort, in dieser Stadt da voranzukommen. Und 4 Stunden wieder zurück, dann arbeiten sie 8 Stunden. Also da bleibt ja nichts mehr vom Tag über, ne? Aber irgendwo erhoffen sie sich natürlich auch, dass sie sich dann noch nebenbei so eine Praxis aufmachen können. Also du musst nicht unbedingt Facharzt sein, um jetzt hier irgendwie so eine kleine Praxis zu haben, ne? Und wenn du dann den Schuh in der Tür hast mit der Universitätsklinik, dann kommst du natürlich auch leichter ran an so Stipendien für einen Facharzt.
Was ist so das, was du von den Jüngeren in deinem Umfeld oder von den jungen Ärzten, die zu dir kommen, was du von ihnen lernen möchtest?
Der Umgang mit der Situation, dass sie halt auch, wie soll ich sagen, ja, das kann man jetzt nicht so über einen Kamm scheren, also dass sie sich nicht alles so sehr zu Herzen nehmen, wenn mal irgendwie eine brenzlige Situation ist, dass sie da jetzt tagelang und wochenlang daran zu knabbern haben, aber halt auch dieses sich abgrenzen können, glaube ich auch. Davon möchte ich lernen. Also die sagen auch offen, was geht und was nicht geht. Ne? Das manches denke ich dann so, das würde ich mich jetzt gar nicht so mir zutrauen zu sagen, meinem Chef hier, also das mache ich und das mache ich jetzt nicht. Also ich meine jetzt auch so zeitlich von den Arbeitszeiten her, ne? Dass sie dann zum Beispiel auch ein Kollege, der hat mich dann auch mal angerufen und gesagt, also ich kann jetzt gerade keinen Nachtdienst machen, ich fühle mich nicht in der Lage, jetzt musst du das mal machen. Ne? Das fand ich schon mal interessant, aber da kann man ja auch von lernen, dass ich selber auch merke, okay, mir selber Grenzen setzen und nicht immer über diese Grenzen hinausgehen. Ne?
Vielleicht ganz zum Schluss noch mal die Frage. Man könnte ja jetzt sagen, warum braucht es in der Mission Ärzte? Also Missionsarbeit, da stellt man sich ja vielleicht auch eher erstmal, weiß nicht, Gemeindearbeit, Evangelisation so vor. Aber du bist jetzt eher da im medizinischen Kontext mit Menschen unterwegs. Was wäre dann deine einfache Antwort vielleicht drauf?
5 Sekunden. Nein, also ich habe mal den Satz gehört, also wir haben den besten Beruf aller Zeiten, das glaube ich ja auch. Die Patienten, wenn die im Bett liegen, die gucken immer nach oben. Ne? Also die gucken immer Richtung Himmel. Also die sind eigentlich schon bereit. Ich meine, zum Beispiel der gesamte Kontext der Palliativmedizin, also wo wir halt hinkommen, dass Patienten sich auf Sterben vorbereiten. Wie rede ich mit ihnen? Was gebe ich ihnen für eine Antwort? Ne? Das ist ein großer Bereich, den wir halt auch in der Mission natürlich besonders haben. Weil wir öfter halt dann auch in der Situation sind, dass wir Menschen schon sehr früh sagen müssen, wir können jetzt nicht weiterhelfen. Aber auch in Deutschland ist es ja genauso. Du kannst als Ärztin genauso in Deutschland auch wirklich mit Menschen gut ins Gespräch kommen, weil sie eben so weit sind. Wenn die im Bett liegen, haben sie ja gar keine Chance, sie kommen ja gar nicht weg. Ne?
Ja, stimmt.
Aber eben. Eben, natürlich kann ich jetzt in Deutschland nicht einfach mit Patienten beten. Das geht, glaube ich, nicht mehr so einfach, wie es früher mal war. Aber in Tansania kann ich das noch. Und das ist natürlich wunderbar. Und nicht jeder, es gibt sehr viele Namenschristen in Tansania. Also rund die Hälfte der Bevölkerung nennen sich christlich oder 45%, so ungefähr. Nicht jeder ist aber wirklich, weiß, wo er hingeht, ne? So, ne? Und dann habe ich die Möglichkeiten, mit ihr oder mit ihm darüber zu reden. Oder ich habe die Möglichkeit der mithilfe der Krankenhausseelsorgerin, die wir auch haben. Ja, genau. Also ich renne nicht den ganzen Tag mit der Bibel durch die Gegend, das ist jetzt nicht so, aber ich habe die Möglichkeit, durch mein Wirken, aber auch durch mein Reden Menschen zu erreichen, ja. Ich kann jetzt auch keine Zahlen sagen, wie viele Menschen durch mich jetzt hier zum Glauben gekommen sind. Das glaube ich auch nicht, dass Gott darauf ankommt, ne?
Am Ende geht es Gott um den ganzen Menschen.
Genau, ja. Und genau. Ja, und ich kann den Menschen Würde geben, ne? Ich kann mit ihnen zugewandt sein, ich kann mit ihnen reden, ich kann mit ihnen die Diagnose besprechen, die sie woanders wahrscheinlich nie so richtig wirklich gesagt bekommen. Wir können auch sagen, wir beten auch um Wunder, ne? Also gemeinsam. Und dann passieren auch Wunder.
Wenn jetzt jemand Interesse daran hat, als Missionar, also als erste Missionarin zu werden, was würdest du der Person gerne sagen oder mit auf den Weg geben?
Also ich würde auf jeden Fall auf den Weg geben, eine gute Vorbereitung, weil gerade in Ländern, wo halt wenig Ärzte sind, ist man, selbst wenn man jetzt einen Facharzt für eine bestimmte Fachrichtung hat, doch mehr so, ja, Mädchen für alles und wird halt angesehen als der Daktari Bingwa, heißt das in Kiswahili. Das ist dann so der sozusagen alles kann. Das ist, da muss man jetzt auch dann dazu sagen, dass man dann nicht alles kann, aber es ist gut, wenn man wirklich ein breites Fachwissen hat. Wir sind als Missionsärzte sind wir diejenigen, die praktisch so ein Capacity Building für diese Länder machen. Und dass eben andere Ärzte dann wiederum aus diesen Ländern ihre Arbeiten gut machen können. Und dafür müssen wir immer ein bisschen, ein paar Schritte voraus sein. Ja. Und dann habe ich noch was mitgebracht. Ein Damenfahrrad. Ja, und dieses Damenfahrrad, wenn man auf unsere Homepage geht, dann gibt es so eine Auktion. Man kann für dieses Damenfahrrad bieten. Und das Damenfahrrad ist ein Symbol für die Damen, die zu uns kommen, oftmals unter schwierigen Bedingungen, also weil es auch zum Teil schlechte Straßen sind. Und dann kommen sie teilweise eben, ja, mit Fahrrad kommen sie nicht mehr so häufig. Meistens kommen sie dann mit dem Motorrad oder bleiben unterwegs dann irgendwo stecken. Dann müssen wir sie abholen. Und wir wollen den Erlös, diese Auktion, wollen wir den Frauen zukommen lassen, dass wir zum Beispiel eben das Diesel subventionieren können, damit sie günstiger zu uns kommen können. Genau, 50 € sind, glaube ich, mittlerweile gesetzt. Also muss man jetzt ein bisschen mehr als 50 € dafür. Aber ich glaube, das Fahrrad ist mehr wert als 50 €. Ja.
Wir haben jetzt noch drei
Nicht?
Minuten, aber du hattest noch so diese eine Geschichte, wo du die Frau begleitet hattest. Magst du die noch kurz erzählen?
Also es ist so, dass in Tansania die Frauen sehr stark noch ihre Würde, ihren Wert durch die Kinder, die sie bekommen, aufwerten. Und es war halt eine Frau, bei der wir einen Kaiserschnitt machen mussten. Und während wir den Kaiserschnitt machen, mein Kollege und ich, sagt dann die Operationsschwester zu uns, oder zu mir, kannst du dich noch an diese Frau erinnern? Und dann habe ich halt so gesagt, nee, ich kann mich auch mal ganz schlecht an Patienten dann so erinnern. Und dann sagte sie, ja, das ist die Frau, die immer keine Kinder bekommen konnte. Und jetzt ist es, glaube ich, das dritte oder vierte Kind, was sie kriegt. Und dann hat sie eben halt gesagt, ja, und dann kam sie halt zu uns und du hast ihr geholfen, dass sie schwanger werden konnte. Und ich muss sagen, ich war so, ich habe dann natürlich auch versucht, das so ein bisschen runterzuspielen und so. Und ja, bestimmt war da jetzt nichts Besonderes oder so. Nein, nein, du hast sie operiert und das war jetzt auch gar nicht so einfach gewesen. Und danach ist sie aber schwanger geworden. Es war so wirklich auch für den Kollegen, fand ich es gut, dass er das mitgekriegt hat, was wir eigentlich alles schaffen können, auch durch Gott, mit Gottes Hilfe. Genau, Punkt. Wunderbar.
Das passt.
Ja, okay.
Ich danke dir.
Ja, ich dir auch.